Wir lesen in Lukas 18, Vers 35. Es geschah aber, als er sich Jericho näherte, dass ein gewisser Blinder bettelnd am Weg saß. Als er aber eine Volksmenge vorbeiziehen hörte, erkundigte er sich, was das wäre. Sie berichteten ihm aber, dass Jesus der Nazaräer vorübergehe. Und er rief und sprach, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und die Vorangehenden fuhren ihn an, dass er schweigen solle. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und er wird dann geheilt. Und dann lesen wir in Kapitel 19, und er kam hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Und dieser war ein Oberzöllner und er war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wie er wäre. Und er vermochte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen. Denn dort sollte er durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf. Und er blickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie das sahen, murrten sie alle und sagten, er ist eingekehrt, um sich bei einem sündigen Mann aufzuhalten. Zachäus aber trat hinzu und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, erstatte ich es vierfach. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, da ja auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Wir sehen den Herrn hier in Jericho. Er heilt einen Blinden. Und dann rettet er diesen in der Sünde gefangenen Zachäus. Aber wir müssen uns das vor Augen halten. Der Herr wusste, dass das nun der Ort ist, von dem er dann gleich hinaufgehen würde nach Jerusalem, um dort zu leiden. Er sah die Schrecken von Golgatha vor sich. Und trotzdem, er denkt an diesen blinden Bartimäus und heilt ihn, als er da nach Jericho kam. Jericho ist die tiefste Stadt der Welt. Mehr als minus 200 Meter. Und es ist so, Sodom und Gomorra, die waren noch tiefer, aber die gab es nicht mehr. Und Jericho war die Stadt, die Josua verflucht hatte nach der Eroberung. Ich war in Josua 6. Und das müssen wir uns vor Augen halten. Der Herr kommt gewissermaßen an in die Gegend, der tiefste Ort der Welt. Und dort erbarmt er sich über diesen blinden Bartimäus. Und es ist ganz interessant, wie dieser Bartimäus eben da den Herrn erwartete. Ist es nicht grandios zu sehen, dieser Blinde erkundigt sich, wer geht da durch? Jesus von Nazareth. Das war so der übliche, die übliche Bezeichnung. Von denen, die keine Beziehung haben. Aber er sagt nicht, Jesus Nazaräer, sondern er sagt, Jesus Sohn Davids, erbarme dich meiner. Ben David, das war ein Titel des Messias. Er wusste, das ist der verheißene Erlöser, der nach den Weissagungen des Alten Testaments kommen sollte. Und ihm vertraut er sich ganz an und der Herr macht aus einem blinden Menschen einen sehenden Menschen. Und so ist der Herr Jesus gekommen, voll Erbarmen über uns, die wir alle wie Bartimäus waren. Blind. Aber durch den Herrn Jesus, durch den Messias, können wir sehen werden. Und dann sehen wir diesen Zachäus, ein kleiner Mann. Und er wollte unbedingt Jesus sehen. Und er hat Ideen. Wie kann man das machen, wenn man klein ist und eben trotzdem Jesus sehen möchte? Er stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum hinauf. Das ist der wissenschaftliche Name Ficus sycomorus. Und dieser Baum wächst nicht einfach überall. Der wächst nicht in Italien, in Griechenland, in der Türkei, also so in den Mittelmeeranrainern, sondern der ist typisch für Jericho. Und Lukas sagt, das war ein Maulbeerfeigenbaum. Und das Besondere an diesem Baum ist die Äste, die gehen ganz tief runter. Also es ist so einfach, um auf diesen Baum zu steigen, wenn man einfach da an den Ästen hochgeht. Man muss nicht mal den Stamm hochklettern. Also so ideal. Und was an diesem Baum auch noch speziell ist, er heißt Shikma auf Hebräisch. Und das ist eigentlich ein Wort, das bedeutet der Rehabilitierende, der Wiederherstellende. Warum? Man muss ein Stückchen Holz wegsagen, in die Erde tun und er kommt. Und so spricht dieser Baum, dass es wirklich eine Erneuerung, einen Neuanfang geben kann für alle, die denken, für mich ist es zu spät. Und wir sehen, Zachäus durfte diesen Neuanfang erleben und er lädt den Herrn Jesus zu sich nach Hause ein. Und wir müssen uns im Klaren sein, wenn der Herr Jesus jetzt klar vor sich sah, in wenigen Tagen werde ich am Kreuz leiden und sterben, dann waren Einladungen für ihn doch mal etwas ganz anderes. Wenn wir wüssten, sagen wir so, in 2 Wochen werde ich sterben. Ich meine, das gibt's. Es gibt Leute, die bekommen vom Arzt den Bescheid, Krebs im Endstadium, wir rechnen mit 7 bis 9 Monaten. Das Todesurteil. Und es ist klar, wenn man das Todesurteil hat, wenn man dann eingeladen wird, dann sind Einladungen, Beziehungen mit Menschen, die einem wirklich etwas bedeuten, noch viel wertvoller als vorher. Und so war das natürlich etwas ganz Besonderes, dieser Zachäus, der wirklich den Herrn Jesus sehen wollte, der wollte. Und so schön ist es, in Vers 3 heißt es ja, 19 Vers 3, und er suchte Jesus zu sehen. Aber in Vers 5 lesen wir, und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und er blickte ihn. Ist das nicht wunderbar? Er wollte Jesus sehen. Aber es war so, dass der Herr Jesus dann ihn gesehen hat. Und nicht nur gesehen, der Herr Jesus blickt. Das ist ein intensives, ein konzentriertes Sehen. Und der Herr Jesus sagt, ich lade mich selber ein. Ist das nicht wunderbar? Er sagt zu ihm, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Ich hatte einen Jugendfreund, der hat man so spaßhaft gesagt, der hat Hebräer 13 ein bisschen falsch verstanden. Dort heißt es, nach Gastfreundschaft trachtet. Der hat sich ständig selber eingeladen bei den Leuten. Gut, der hat auch noch so einen speziellen Gewürzkoffer und so weiter und hat dann bei den Leuten gekocht. Das ist natürlich auch noch mal was anderes. Aber eben, das ist ja nicht so gemeint, nach Gastfreundschaft trachtet, dass man sich einlädt, sondern dass Leute andere einladen. Aber es gibt auch das, dass man sich einladen muss. Und der Herr hat das gemacht. Und wir sehen, dieser Mann hat eine komplette Umkehr erlebt. Es wird zwar nichts gesagt, was in seinem Herzen geschehen ist, aber wir sehen die Auswirkung. Und darum wissen wir, Zachäus hat sich wirklich bekehrt. Ich glaube, von manchen Leuten wissen wir nicht, was im Herzen ganz genau gegangen ist und wie sie ihre Sünden Gott bekannt haben und wie sie es bereut haben. Aber an den Auswirkungen sieht man natürlich. Das ist so klar. Und so ein radikaler Bruch mit all dem von vorher. Und es verändert sich die ganze Lebensweise, sogar die Kleidung. Im Herzen ist da etwas ganz Tiefes geschehen. Und das war eben bei Zachäus so, der hat wirklich mit dem Problem, das er hatte, Gelddiebe, einen totalen Bruch gemacht. Und dann lesen wir in Vers 11, als sie aber dies hörten, fügte er noch ein Gleichnis hinzu, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Und wir lesen noch in Vers 28, und als er dies gesagt hatte, zog er voran und ging nach Jerusalem hinauf. Und es geschah, als er sich Bethphage und Bethanien näherte, gegen den Berg hin, der Ölberg genannt wird, und so weiter. Also der Herr Jesus geht von Jericho hinauf nach Jerusalem. Und ich habe das ja auch schon erklärt, dass die Römerstraße, die damals von Jericho nach Jerusalem hinaufging, die ging gerade nach Jericho, beginnt das Wadi Kelt in der Wüste Judäa. Und das ist ein so eindrückliches, tief eingeschnittenes Tal mit gewaltigen Felsabstürzen. Und da führt die Straße hindurch, da ging der Herr Jesus hinauf. Das, was David eben in Psalm 23 nennt, das Tal des Todesschattens. Und der Herr Jesus ging da hindurch und er dachte an jeden von uns. Als Sohn Gottes konnte er das. Und er dachte daran, dass er hingehen würde, um für unsere Sünden zu leiden und den Zorn Gottes auf sich zu nehmen. Und das macht eben dieses Lied von Margit Birkenfeld so kostbar. Für mich gingst du nach Golgatha. Und daran können wir denken, der Herr ging da nach Golgatha hinauf, durch die Wüste, weil er jeden Einzelnen auf dem Herzen hatte. Und wenn man dann da durch die Wüste gegangen ist, da sieht man Jerusalem noch nicht. Noch lange nicht. Aber was man sieht, von ganz Weitem, schon fast von Jericho her, kann man das sehen, der Ölberg. Das ist grandios. Wenn man zum Beispiel oberhalb von diesem Wadi Kelt steht, bei Mitzpe Jericho, das ist der Aussichtspunkt von Jericho, sieht man Jericho und in einem, am gleichen Standort kann man sehen, den Ölberg. An diesen Abhängen, also an diesen Ostabhängen des Ölberges, war Betphage und Bethanie. Das haben wir hier erwähnt, ja? In Lukas 19, 29. Es geschah, als er sich Betphage und Bethanien näherte gegen den Ölberg hin. Lukas berichtet dann gleich, was am Palmsonntag geschehen ist, aber in Johannes wird uns noch mehr erzählt, dass eben der Herr nicht ganz sofort seinen Einzug nach Jerusalem machte, sondern er kam nach Bethanien. Wir lesen in Johannes 12, Vers 1. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus der Gestorbene war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Maria nun nahm ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Es sagte aber Judas, Simons Sohn, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der im Begriff stand, ihn zu überliefern, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und trug, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus, erlaube ihr es, auf den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt zu haben. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Die vorige Einladung im Haus von Zachäus. Und was war das für das Herz des Herrn Jesus? Zu sehen, ein Mann, der das Geld so liebte, der so gebunden war, erlebt eine völlige Umkehr. Das war so ein wunderbares Essen für ihn dort. Und dann kommt er eben nach Bethanien und die Türen sind offen. Natürlich, diese 3 Geschwister, das waren Singles. Und das war in dieser Gesellschaft damals ungewöhnlicher als heute. Heute gibt es viele, die wollen Singles sein, weil sie sich nicht binden wollen und keine Verantwortung übernehmen wollen für kleine Kinder. Und die sind sehr anstrengend. Es macht nach viel Freude. Aber ich sage jetzt nur das, was ihnen so vor Augen steht. Und die wollen reisen, ungebunden reisen, und dann werden sie immer älter. Und immer älter. Und am Schluss merken sie, und jetzt heiraten, nachdem man eben so immer nach seinem eigenen Willen gelebt hat, dann ist das nicht ganz einfach. Ja? Ja, aber in der damaligen Gesellschaft hat man gesagt, heiraten ist etwas Schönes. Heiraten ist etwas Gutes. Familie ist etwas Gutes. Kinder haben, das ist etwas Wunderbares. Und darum war das eben nicht so üblich, dass jemand Single blieb, wie heute. Und darum ist es noch spezieller, wenn wir da lesen von diesem Geschwister-Trio, Johannes 11, Vers 1. Gehen wir in der Zeit noch ein bisschen zurück, nicht wahr? Es war aber ein gewisser krank. Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwestern und Lazarus. Die lebten zusammen und waren Single. Und der Herr hatte zu dieser Familie eine ganz besondere Beziehung. Und zwar zu jedem Einzelnen. Es war eine Freundschaft. Und es wird von allen gesagt, dass der Herr es liebte. Das heißt nicht alle drei, sondern er liebte Lazarus, Martha, Maria. Und müssen wir uns vorstellen, jetzt ist er da durchs Todestal gegangen, durch die Wüste. Er kommt nach Bethanien. Es kommt immer näher. Die Schrecken von Golgatha. Die Türen sind offen. Dort war er immer willkommen. Und, ich muss ja sagen, ab Palmsonntag beginnt ja eine ganz bewegte Woche. Die Evangelien beschreiben diese Passionswoche so detailliert, dass 30% der Evangelientexte beschäftigen sich nur mit dieser Woche. Das zeigt uns, wie wichtig das ist. Und es wird genau berichtet, was der Herr Jesus an jedem Tag gemacht hat und was an jedem Tag geschehen ist, bis zur Kreuzigung und dann bis zur Auferstehung. Und der Jesus ging jeden Tag in den Tempel. Und dann gehen wir zurück auf den Ölberg, nach Bethanien. Das war der Rückzugsort. Dort hatte er wieder Ruhe. Aber im Tempel, da sehen wir, da waren Auseinandersetzungen. Ich meine, da hat er auch die Tempelreinigung durchgeführt und die Verkäufer rausgejagt. Und das hat natürlich den Zorn des Sanhedrins herausgefordert, des obersten Gerichtshofes. Die sind dann auch gekommen am Dienstag. In welchem Recht tust du das? Und er hatte gerade am Dienstag ganz viele harte Diskussionen mit verschiedenen Gruppen. Und dann geht er zurück auf den Ölberg. Wohin? In dieses offene Haus. Das war für ihn so ein Trost, diese drei. Lazarus, Maria, Martha. Und da fühlte er sich zu Hause. Und darum müssen wir uns vorstellen, an diesem Sabbat, dieses Abendessen, was das für den Herrn war. Und wir lesen, Martha diente. Jetzt sind wir in Johannes 12, Vers 2. Und wir wissen, dass Martha in der Vergangenheit ein Problem hatte mit Dienen. Und zwar, man könnte sie so mit unseren heutigen Ausdrücken als etwas hyperaktiv bezeichnen. Ich schlage auf Lukas 10, Vers 38. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf, eine gewisse Frau aber mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auf zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen Dienst. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat, zu dienen. Sage ihr nun, dass sie mir helfen soll. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Denn Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen wird. Also ihr war es schon sehr wichtig bei einer Einladung, dass das alles perfekt lief. Und Maria war anders. Die sagte sich, das ist die richtige Gelegenheit, jetzt kann ich zuhören und noch mehr aus der Bibel lernen. Und Martha denkt, das ist einfach nicht richtig. Die sitzt einfach da und ich weiß, die könnte mir wirklich eine gute Hilfe sein. Und der Herr nimmt da Stellung und sagt, nein, das war richtig. Maria war nicht faul. Aber die hat wirklich in diesem Moment die Priorität anders gesetzt. Es muss nicht so perfekt sein, diese Einladung. Aber wenn wir den Lehrer, in Hiob heißt es, wer ist ein Lehrer wie ihr, sagt Elihu. Diesem Lehrer zu Füßen zu sitzen, das muss ich mir nehmen. Und der Herr bestätigt das, und indem er Martha ganz feierlich ermahnt. Nicht wahr? Martha, Martha. Wir haben 7 Beispiele der Bibel, wo Namen 2-mal genannt werden. 1. Mose 22. Abraham, Abraham. Als er bereit war, seinen Sohn dem Herrn zurückzugeben. Und in 1. Mose 46, 12, da sagt Gott, Jakob, Jakob, in einem ganz entscheidenden Moment in seinem Leben. Und in 2. Mose 3, Mose war in der Wüste, hütete die Schafe, und aus dem Dornbusch kommt die Stimme, Mose, Mose. Und der kleine Samuel, der da in der Stiftshütte schlief, unter den äußeren Decken, hört eine Stimme in der Nacht, Samuel, Samuel, 1. Samuel 3. Das sind die alttestamentlichen Beispiele. Und dann haben wir Lukas 10, Martha, Martha. Und in Lukas 22, Vers 31, da sagt der Herr Jesus, Simon, Simon, und warnt ihn vor einer traurigen Erfahrung, die bevorstehen sollte, wo er zu Fall kommen würde. Aber mach klar, es gibt eine Wiederherstellung. Aber sehr ernst, Simon, Simon. Und natürlich in der Bekehrungsgeschichte, in Apostelgeschichte 9, da sagt der Herr Jesus zu diesem Saulus, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und diese 7 Beispiele machen klar, das war also etwas ganz Besonderes. Der Herr liebte Martha, aber hier musste er sie ermahnen. Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Er sagt ihr, was die Priorität ist. Und das Schöne ist, ich war, ermahnen ist etwas vom Schwierigsten. Ich hasse es. Ja, ich meine, ein Rezept, wie kann man sich unbeliebt machen? Sag das, was die Leute nicht hören wollen. Und trotzdem sagt die Bibel, wir müssen das. Aber natürlich, die Bibel sagt auch, es kommt darauf an, in welcher Art. Und es ist auch wichtig, dass man das Vertrauen hat. Wenn man jemanden ermahnt, der gar kein Vertrauen hat. Was soll das? Und das war eben da. Und der Herr konnte sagen, Martha, Martha. Und sie hat es angenommen. Und wir sehen in Johannes 12, der Herr kommt, die letzte Einladung. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen. Übrigens nicht, sie machte. Es kommt darauf an, in der Bibel, ob Mehrzahl oder Einzahl. Wir müssen die Grammatik berücksichtigen. Sie machten. Maria hat auch geholfen. Aber es wird doch herausgestrichen, Martha diente. Die machte die Hauptarbeit. Und die hat sich nicht gesagt, jetzt mache ich nichts mehr. Das ist eine bekannte Reaktion auf Ermahnung. Dann mache ich gar nichts mehr. Und sie dient. Und ist so wunderbar. Und Lazarus ist auch da und hat Gemeinschaft mit dem Herrn. Der Herr hat Gemeinschaft mit dieser Familie, mit diesen Dreien. Und dann wird gesagt noch in Vers 3, die Elberfelder übersetzt hier, da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu. Ich würde das nicht so übersetzen. Die Elberfelder ist so gut, aber es gibt ein paar Stellen, die würde ich noch verbessern. Warum? Ja, wenn man so übersetzt, haben wir den Eindruck, das war an diesem Schabbat. An diesem Sabbat. Es war nicht so. Wir haben in den anderen Evangelien ganz genaue chronologische Angaben für jeden Tag in der Passionswoche. Und wirklich auch zeigen kann, der Herr zog ein am Sonntag, am Montag war die Tempelreinigung, am Dienstag waren diese furchtbaren harten Diskussion im Tempel. Und am Mittwoch hat Maria den Herrn gesalbt. Und am Donnerstag haben Petrus und Johannes das Passa vorbereitet und das Passa schlachten lassen. Und dann am Abend, da beginnt schon der Freitag im jüdischen Kalender, da war dann das Passamahl im Obersaal. Und am nächsten Tag, es ist immer noch Freitag, war die Kreuzigung. Und dann am Sabbat war der Herr den ganzen Tag im Grab und am ersten Tag der Woche ist er auferstanden. Alle diese Angaben sind so deutlich in den Evangelien gegeben. Man kann das nicht umkrempeln. Ich war regelmäßig um diese Zeit, kriegt man wieder Zuschriften. Das ist alles vollkommen falsch und das ist katholisch und der Vikarfreitag und so weiter. Das stimmt alles gar nicht. Und es war so und so. Und das heißt ja schließlich 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde. Und wenn man ihnen erklärt, das ist so. Nein, man muss diese Ausdrücke verstehen, so wie man im Judentum gesprochen hat. 3 Tage und 3 Nächte bedeutet 3 Kalendertage. Wenn man sagen will, nicht Tag bedeutet nicht die helle Zeit, sondern der gesamte Kalendertag, wir würden sagen 24-Stunden-Tag, dann sagt man Tag und Nacht. Also der Herr würde an 3 Kalendertagen, nämlich Freitag, Samstag, Sonntag, im Grab sein. Und im Judentum ist es ganz üblich, dass man Zeiteinheiten, die nur ein bisschen angebrochen sind, werden ganz gezählt. Zum Beispiel auch bei den Königen. Wenn ein König, sagen wir, 28 Jahre regiert hätte und dann noch ein bisschen das 29. Jahr, dann wird das 29. Jahr ganz gezählt für die Chronologie. Und so ist es auch, wenn der Tag angebrochen war, der Kalendertag, dann wurde er ganz gezählt. Ja, wird ständig da so Unruhe geschaffen. Aber es ist wirklich so, jeder Tag ist klar. Und darum will ich sagen, Maria hat das gemacht am Mittwoch. Und hier, das griechische Wort un heißt nun, in der Tat, wirklich. Also, will ich übersetzen, Maria, in der Tat, nahm ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Nade. Wirklich, Maria nahm. Aber es wird hier einfach gesagt, diese Maria, die da mit an diesem letzten Sabbatmahl des Herrn mit dabei war, das war die, die sich dem Herrn so hingegeben hat. Und sie hat dieses Salböl genommen. Aus den anderen Evangelien erfahren wir 300 Denare wert. Das sind 300 Arbeitstage von einem Arbeiter. 300 Arbeitstage. Ja, dann würden wir sagen Jahreslohn. Das war schon auf ist Ferien. Und die hat das hergegeben, um den Herrn zu salben. Und dann hat dieses Salböl das ganze Haus erfüllt. Das ist ein wunderbares Bild für Anbetung in der Gemeinde. Ein Zusammenkommen als Gemeinde, um den Herrn anzubeten, da soll das doch auch so sein, dass dieses Salböl alles hier erfüllt. Und zwar ist es Narde. Narde ist ein kleines Blümchen. Und es wächst auf 3500 bis 5000 Metern Höhe im Himalaya-Gebirge. Und man nimmt von diesem kleinen Blümchen die Wurzel. Und da gewinnt man die Narde. Und jetzt ist natürlich klar, mit diesen Handelswegen, aber ohne Flugzeuge und Transportmittel wie heute, wenn man das nach Israel bringen musste, das macht den Wert aus. Also es ist ein schönes Blümchen, ganz in der Höhe. Das spricht von der Erhabenheit des Herrn Jesus. Aber es ist ein ganz kleines Blümchen. Das spricht von seiner Erniedrigung. Der Jesus, der ewige Sohn Gottes, hat sich so tief erniedrigt, sagt Philipper 2, Vers 5. 7 Stufen werden dort beschrieben, bis zum Tod. Stufe 6, nicht irgendein Tod, zum Tod am Kreuz. 7, ein schrecklicher Tod. Und das spricht eben von seiner Erniedrigung. Und der Wohlgeruch, das spricht einfach von dem, wie wunderbar der Jesus ist. Und sie sagt, seine Füße in den anderen Evangelien liest man, dass sie auch das Haupt gesalbt hat. Aber das wird hier nicht gesagt. Ich war zum Beispiel im Markus-Evangelium, passt das? Weil dort wird der Herr Jesus beschrieben als der Diener. Aber hier im Johannes-Evangelium wird er besonders beschrieben als der ewige Sohn Gottes. Und darum werden nur die Füße erwähnt. Wie sie sich so ihm unterstellt. Sie macht sich ganz klein, als sie das machen musste. Und dann hat sie mit ihren Haaren die Füße getrocknet. Und das macht klar, die hatte nicht kurze Haare. Die hatte keinen Bubischnitt. Sondern lange Haare. In 1. Korinther 11 wird gesagt, das lange Haar ist der Frau gegeben als eine Ehre. Und die Malerei durch die ganze Geschichte beweist das, dass lange Haare für die Frau eine Ehre ist, etwas ganz Besonderes ist. Aber es hat eine Bedeutung. 1. Korinther 11 heißt es, dass das ihr gegeben ist als anstatt eines Schleiers. Ich war in 1. Mose 24, als Rebekka zum ersten Mal Isaak sah, da hat sie den Schleier herausgeholt. Der hat es nicht die ganze Zeit angehabt. Aber in dem Moment, und damit wollte sie sagen, ich entziehe mich den Blicken aller anderen, ich gehöre nur diesem Mann. Und so spricht das lange Haar von Hingabe. Treue. Nun, in 1. Korinther 11 geht es ja nicht unbedingt um verheiratet, sondern es geht um Frau sein, Mann sein. Und dort wird gesagt, das lange Haar ist ihr als ein Schleier gegeben. Damit drückt sie aus, ich denke daran, 1. Mose 2, Gott hat die Frau grundsätzlich erschaffen, um eine Ergänzung zu sein. Eine Hilfe. Der Mann wurde zuerst geschaffen, um zu zeigen, grundsätzlich ist der Mann für die Hauptverantwortung in der Führung vorgesehen. Aber es braucht unbedingt eine perfekte Ergänzung. Und so spricht das einfach eben von der Hingabe in dieser Stellung als Frau und Aufgabe der Frau, das auszufüllen, was sonst fehlt. Auch in der Gemeinde. Und jetzt muss man sich das klar vor Augen halten, wenn sie da mit ihren langen Haaren seine Füße getrocknet hat, dann hat sie damit ausgedrückt die völlige Hingabe im Dienst für Gott, für den Sohn Gottes. Und das ist so speziell. Und wenn wir eben so zusammenkommen in der Anbetung, dann haben wir eigentlich genau diese Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, nicht wahr? Lazarus war einer von denen, mit ihm zu Tische lagen. Wir kommen zusammen, feiern das Abendmahl am Tisch des Herrn. Ich war 1. Korinther 10, spricht über den Tisch des Herrn und dann über Brot und Wein als Zeichen der Leiden des Herrn Jesus. Und so drücken wir diese Gemeinschaft aus. Aber es ist auch ein Ort, wo wir dienen. Aber eben nicht hyperaktiv, sondern dienen. Und es ist ein Ort, wo wir unser Herzen dem Herrn ganz geben, wie das Maria hier macht. So ist es wirklich ein ganz wunderbarer Ort hier in Bethanien, wo der Herr Jesus sich wohlfühlte. Und was heißt Bethanien? Bethaus. Anien, das heißt Elend. Haus des Elends. Ich war die Ungläubigen, die finden, wir sind schon elende Kreaturen. Sie können am Sonntag immer ausschlafen. Und wir müssen immer aufstehen und in die Kirche gehen. Und sie können sich alle Filme anschauen. Und die Christen sagen, nein, das geht gar nicht. Nein, das würde mich verunreinigen. Schau ich sicher nicht an. Diese armen Tröpfe, die können das Leben ja gar nicht genießen. Und sie haben noch viel, viel andere Dinge, die ich jetzt gar nicht erwähnen will. Was wir alles verpassen, für sie ist das ein Elend, ein solches Leben. Und wir wissen ganz genau, wenn man mit dem Herrn Jesus lebt und von ihm erfüllt ist, das ist so etwas anderes. Ich meine, warum haben wir zum Beispiel ein Drogenproblem? Das hängt damit zusammen, dass in unserer modernen Gesellschaft, das Drogenproblem ist ja richtig aufgekommen in den 1960er Jahren, In unserer modernen Gesellschaft wurde Gott immer mehr ausgeschaltet. Und so bekamen auch die jungen Leute schon von Anfang an in der Schule so unterrichtet, wir sind Zufallsprodukt, wir sind durch Evolution zufällig entstanden. Eigentlich gibt es gar keinen nachweisbaren Sinn im Leben. Das ist wie, wenn der Himmel zugemacht worden wäre. Sie kennen nur diesseits. Ja, dann kommen Sie auf die Idee. Und das war ja auch die Idee der Beatles. Ja, was man braucht in einer solchen Welt, wo Gott keine Rolle mehr spielt, da braucht man transzendente Meditation. Und sie haben dann auch Drogen ausprobiert. Ja, da können wir eben eine Tür aufmachen zur Welt der Dämonen, der Finsternis. Drogenmissbrauch, auch Hasch, das ist nicht einfach so ein bisschen eine chemische Erfahrung, sondern es ist gleichzeitig eine Öffnung für die Welt der Dämonen. Man wird okkult belastet durch Drogenmissbrauch. Warum brauchen so viele Leute Drogen? Weil sie eben nicht wissen, was wir wissen. Wir haben einen offenen Himmel. Wir haben eine Beziehung mit dem Gott, der transzendent ist. Der jenseitige Gott. Und wir haben eine Erfüllung, eine Freude, auch im Leid. Das kennen sie gar nicht. Und darum meinen sie, man braucht doch ein bisschen Drogen. Nein, kein bisschen. Aber sie meinen, das ist ja Elend, euer Leben. Nein, nicht. Aber eben der Ort heißt Bethanien. Also der Ort, wo man wirklich die Erfüllung und die Freude in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus erleben darf. Und wo man sich auch seiner Liebe bewusst sein darf. Ja, wir haben gesehen, der Herr Jesus liebte Martha, Maria, Lazarus. Ja, Gott liebt ja alle. Johannes 3, Vers 16, also Gott die Welt geliebt. Ja, natürlich. Aber es ist noch was etwas anderes, wenn jemand dann zum Glauben kommt. Der Jesus liebt die, die seinem Ruf folgen, auf eine ganz besondere Weise. Er liebt alle Menschen. Gott hat alle geliebt, auch die, die verloren gehen. Aber die, die sich bekehren, die dürfen sagen, der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Galater 2, Vers 20. Das ist persönliche Liebe von denen, die dem Herrn Jesus gehören. Und wenn wir als Erlöste dem Herrn Jesus treu nachfolgen, damit möchte ich schließen, Johannes 15, Vers 14, da sagt der Herr zu den Elchen, Judas ist nicht mehr dabei, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Der Jesus sagt, meine Freunde. Und das Wort Freund ist Philos. Das heißt eigentlich der Geliebte. Von Phileo, lieben. Philos, ihr seid meine Geliebten. Ja, Punkt. Nein, nicht Punkt. Wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Also wenn ihr als Erlöste wirklich mit dem Herrn leben, dann hat er eine besondere Freude. Und nochmals eine besondere Liebe. Also wir können verschiedene Arten von Liebe unterscheiden. Meine Frau hat mir immer eingetrichtert, du musst alle Kinder gleich lieben. Mehr Mühe gegeben. Aber es ist doch einfach so, ein Kind, das gehorcht, da gibt es doch eine Zusatzfreude. Als eins, das immer rebelliert. Und so sagt der Herr, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und das ist einfach noch eine Zusatzliebe, die der Herr gibt, wenn wir wirklich auch mit dem Herrn leben und ihm diese Freude schenken, dass wir auf ihn hören und wirklich seine Autorität achten und ihn eben auch wirklich tagtäglich unser Herzen geben.